Deutschlandfunk. Der Tag.
Da ist es wieder, dieses große Wort Meinungsfreiheit. Ist die jetzt in Deutschland wirklich in Gefahr? Es ist eine große Debatte, die da in den letzten Tagen an Fahrt aufgenommen hat. Angefangen hat das mit Bernd Lucke, dem AfD-Gründer. Den haben Studenten mehrmals mit lauten Protesten an einer Vorlesung an der Uni Hamburg gehindert. Immer mehr Menschen kommen inzwischen zu dem Schluss, bestimmte Positionen dürfen wir nicht mehr öffentlich vertreten oder es gibt Schwierigkeiten. Dieser Mann hier hat es zum Beispiel bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Thüringen so auf den Punkt gebracht.
Wenn man nicht mal sagen kann, was man möchte, auf Deutsch gesagt, dann ist das schlecht. Wenn ich im Beruf Nachteile dadurch habe, kann es nicht sein. Das ist keine Demokratie mehr.
Müssen wir wirklich immer häufiger aufpassen, was wir sagen? Werden die Grenzen des Sagbaren immer enger definiert? Verabschieden wir uns gerade von der Meinungsfreiheit? Das besprechen wir gleich mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Der macht sich um solche Fragen seit Jahren Gedanken. Und wir sprechen über ihn hier.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Whatever it takes, was immer nötig ist. Mario Draghi war 8 Jahre lang Chef der Europäischen Zentralbank. Jetzt tritt er ab. Was kommt danach? Auch das ein Thema an diesem Donnerstag, den 24. Oktober 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, der hatte heute seinen letzten großen Auftritt in der EZB. 8 Jahre lang war er dort Chef. Heute also hat er seine letzte Sitzung geleitet, gerade eben seine letzte Pressekonferenz. Meine Kollegin Brigitte Scholtes war dabei. Brigitte, du kommst gerade zurück von dieser Pressekonferenz mit Mario Draghi. Ist er denn traurig, dass es jetzt vorbei ist?
Den Eindruck, Tobias, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Also er war zuerst sachlich nüchtern, wie man ihn kennt. Er hat da seinen Vortrag gehalten, die Ergebnisse der Ratssitzung vorgetragen. Aber er hat vielleicht ein bisschen mehr gelächelt und er hat, als er uns begrüßt hat, hat er nicht gesagt, we are very pleased, wir freuen uns, sondern wir freuen uns sehr, we are very pleased. Da dachte ich schon, ups, er ist offenbar ganz gut drauf. Man merkte auch nachher, er schien fast so ein bisschen erleichtert. Er hat nochmal seine Geldpolitik verteidigt, er hat sich auch Fragen nach seiner Person, nach seiner Persönlichkeit gefallen lassen, aber traurig. Das würde ich sagen, beschreibt nicht den Gemütszustand von Mario Draghi heute.
Hast du da heute etwas Neues noch gelernt über seine Person, über seine Persönlichkeit?
Nicht wirklich. Also er war immer ein Mensch, der davon überzeugt ist, was er tut. Den Eindruck habe ich heute auch noch mal gehabt, denn da ging es heute auch noch mal um diese umstrittene Entscheidung aus dem September. Da hat es ja einen heftigen Krach gegeben, offenbar im EZB-Rat. Da gab es hinterher ja ordentliche Proteste, nicht nur von Bundesbankpräsident Weidmann, sondern auch von anderen eher konservativer ausgerichteten Präsidenten, die also eher für eine normale Geldpolitik plädieren. Aber er hat gesagt, nein, wir haben darüber diskutiert. Heute haben wir alle gesagt, das war richtig so, was wir da gemacht haben. Er hat nicht gesagt, wir haben es alle gesagt, aber wir haben beschlossen in der Mehrheit, das war richtig so. Von daher habe ich nichts Neues gelernt, außer nochmal eine Bestätigung dafür, dass er zu dem steht, was er getan hat. Das hat er heute auch noch mehrfach bekräftigt.
Diese umstrittene Entscheidung im September, da ging es um die Fortsetzung seiner, ich sag's mal salopp, lockeren Geldpolitik.
Da ging es um die Fortsetzung dieser Geldpolitik. Und zwar besonders umstritten war da die Tatsache, dass er das Anleihekaufprogramm nochmal wieder aufgenommen hat. Das war eigentlich ja zu Ende des Jahres, Ende 2018 ausgelaufen. Jetzt beginnt das im November wieder. Da kauft man dann statt zuletzt 60 Milliarden Euro Anleihen und Wertpapiere im Monat nur noch in Anführungszeichen 20 Milliarden. Das wurde wieder aufgenommen und da hatten damals einige wirklich heftig dagegen protestiert und gesagt, das ist noch zu früh, das brauchen wir noch nicht, so schlecht steht es noch nicht um die Konjunktur. Und das sieht Draghi offenbar anders.
Ist dieses Anleihekaufprogramm, das er ja seit Jahren forciert hat, ist das die große Sache, die von seiner Bilanz übrig bleiben wird? Mit der wird er auch noch in Jahren und Jahrzehnten in den Geschichtsbüchern stehen. Mario Draghi als der Mann, der sozusagen die Geldschleusen in Europa geöffnet hat, die Märkte mit Geld geflutet hat.
Das ist sicher das, was von ihm bleibt, neben natürlich dieser anderen großen Geschichte, Whatever It Takes, da können wir ja gleich vielleicht auch nochmal drauf kommen. Das war ja dieses Anleihekaufprogramm, das er Anfang 2015 dann quasi in Gang gesetzt hat. Das war das wesentliche Programm, mit dem er auch zu Mitteln gegriffen hat, die bisher im Euroraum jedenfalls noch nicht üblich waren. Man muss auch dazu sagen, andere Zentralbanken haben das auch getan. Also das war jetzt nicht spezifisch für die EZB oder für Mario Draghi. Aber er hat eben damit versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Inflation wieder auf diese berühmte Rate von knapp 2% hochzubringen. Das ist ihm nur kurzzeitig geglückt, nicht so lang anhaltend, dass er gesagt hätte, jetzt können wir den Hebel wieder umlegen. Aber ja, das wird das sein, was von ihm bleibt, weil damit er auch sehr viel an den Finanzmärkten auch für uns alle eigentlich ja verändert hat, an dem, was wir bisher dachten, was normal sei in Finanzmärkten, auch in unseren Finanzanlagen. Daneben kommt natürlich auch noch der zweite Punkt, dass er Negativzinsen eingeführt hat, zwar nicht für den Normalbürger, aber die wirken sich natürlich aus. Diese Negativzinsen sind ja quasi Strafgebühren für Banken, die Gelder bei der EZB parken. Und man merkt es ja jetzt immer häufigeren Nachrichten, dass die Banken auch versuchen, diese Negativzinsen umzulegen auf die Kunden, zumindest auf die, die höhere Geldbeträge bei ihnen anlegen. Also diese zwei Dinge, denke ich, die haben schon viel verändert.
Gut, Brigitte, dann lass uns diesen einen O-Ton doch noch einmal anhören.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Also, er sagt hier, er tut alles, er wird alles tun, um den Euro zu bewahren, um den Euro zu retten. Dieses berühmte Zitat aus dem Jahr 2012. Hat er das wirklich geschafft? Hat er damit den Euro vor dem Schlimmsten bewahrt?
Ich denke ja. Ich glaube schon, dass man das ihm zugestehen muss. Das sagen eigentlich auch alle Ökonomen, dass er mit diesem Machtwort, es war eigentlich ja nur Rhetorik, dass er mit diesem Machtwort aber den Finanzmärkten signalisiert hat, Stopp, hört auf, Spekulation gegen den Euro hat keinen Sinn. Wir werden wirklich alles tun, um das zu verhindern. Und dann wussten die Finanzmärkte auch, dass die EZB dann wirklich auch alle ihr zu Gebote stehenden Mittel aufwenden wird. Daraufhin hat sie ja auch ein Anleihekaufprogramm angekündigt, das aber anders gestrickt war als das, was tatsächlich umgesetzt wurde. Das brauchte er aber gar nicht anzuwenden. Und von daher hat er tatsächlich damit den Euroraum gerettet. Ich kann mir vorstellen, dass im anderen Fall wirklich die Spekulationen weitergegangen wären und dann zumindest die südlichen Länder sich nicht mehr hätten im Euroraum halten können.
Kannst du uns das kurz erklären? Was wäre die Alternative gewesen zu Mario Draghis Geldpolitik?
Die Alternative wäre gewesen, dass die Südstaaten, also Italien, Portugal, Griechenland, nicht mehr ihre Schulden hätten zurückzahlen können. Denn damals gingen ja die Renditen für die Anleihen, also die Zinsen, die die Staaten den Gläubigern zahlen mussten, so dermaßen in die Höhe, dass die überfordert gewesen wären. Und das ist dann auch der Punkt, dass die Staaten das einfach hätten nicht mehr schultern können. Und das wollte eben Mario Draghi verhindern, weil der Euroraum ja nun auch mit viel Mühe zusammengeschustert worden ist oder erdacht worden ist, weil man eben weiß, in Europa sind die Staaten viel stärker, die gemeinsame europäische Wirtschaft. Und das ist so ein so hohes Gut, dass man das einfach um jeden Preis auch erhalten wollte.
Mario Draghi war in diesen 8 Jahren natürlich auch immer in der Kritik, haben wir häufiger gehört. Und wie groß war denn eigentlich der Widerstand gegen seine Geldpolitik innerhalb der EZB? Wie viel Widerstand, wie viel Gegenwind hat er da bekommen?
Ja, man kann sagen, den längsten oder lang anhaltendsten Widerstand, der kam sicher von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Der hat ihm immer Kontra gegeben, nicht immer deutlich nach außen, aber man weiß, dass die Diskussionen zumindest am Anfang sehr hart waren. Weidmann war eigentlich auch gegen dieses Anleihekaufprogramm, das gibt er auch immer wieder zu Protokoll. Er hat Mitstreiter gehabt, zuletzt Sabine Lautenschläger, die ja vor einigen Wochen ihr Amt dann zur Verfügung gestellt hat. Sie hört auch Ende Oktober auf. Es kamen dann aber schon so einige andere dazu, je extremer die Geldpolitik wurde. Man muss unterscheiden zwischen den Nord- und den Südländern. Die Nordländer, das sind dann vor allen Dingen eben Deutschland, auch die Niederlande, manchmal auch Frankreich, wie zuletzt, die versuchen eigentlich so eine Geldpolitik, die zu führen, die nicht ganz so ausufernd ist. Aber mit ihren Argumenten sind sie da offenbar bei der Mehrheit der Mitglieder des EZB-Rates, die bestehen ja insgesamt aus 25 Mitgliedern, bei denen sind sie da offenbar nicht durchgedrungen. Die Mehrheit ist Mario Draghi da gefolgt.
Und jetzt tritt Mario Draghi also ab. Als nächstes kommt Christine Lagarde. Sie übernimmt den Chefsessel in der Europäischen Zentralbank. Kannst du uns erklären, was können wir von ihr erwarten? Wird sich da etwas ändern?
An der Geldpolitik erst einmal nichts, denn sie ist ja auch gebunden durch das, was da im September beschlossen wurde. Draghi hat auch heute nochmals bekräftigt, die Zinsen werden über längere Zeit niedrig bleiben. Auch das war nochmal ein Zeichen. Es bleibt erst einmal bei dieser Geldpolitik. Was sie tun wird, das hat sie auch schon bei der Anhörung vor dem Europäischen Parlament gesagt, sie wird versuchen, die Geldpolitik den Bürgern besser zu erklären. Denn es ist ja wirklich so, dass viele Verbraucher gar nicht verstehen, warum sind die Zinsen denn so niedrig, geht es uns so schlecht. Das hat Draghi einfach nicht zu vermitteln vermocht. Er hat technokratisch mit den Finanzmärkten gut reden können. Die wussten genau, was er wollte, aber die Bürger eben nicht. Und da ist dann auch sehr viel Unverständnis aufgekommen, gerade in Deutschland, gerade weil wir hier eben sehr stark auf zinstragende Anlagen setzen. Und da wird Christine Lagarde einen Fokus darauf setzen. Das hat sie versprochen. Und dann eine zweite wichtige Aufgabe: die Unstimmigkeiten, die es in diesem EZB-Rat gibt, die wird sie wahrscheinlich versuchen, doch zu glätten. Man sagt Draghi nach, dass er sehr autoritär dieses Gremium geführt hat, also zwar diskutiert wurde, aber im Endeffekt hat er doch seinen Kopf durchgesetzt. Und Christine Lagarde könnte da versuchen, doch auch wieder den Mitgliedern das Gefühl zu geben, ihr werdet gehört, wir nehmen eure Argumente ernst, wir diskutieren die und dann kommen wir gemeinsam zu einem Beschluss. Und das wäre, glaube ich, auch in der Außenwirkung für die EZB sehr gut, auch für ihre Glaubwürdigkeit.
Und wie geht es denn jetzt weiter mit Mario Draghi? Was macht er als nächstes? Oder wird er Rentner?
Er wird wahrscheinlich Rentner, würde, also nehme ich an. Er wurde auch heute danach gefragt und er hat zunächst etwas gezögert und dann sagt er, ach, wissen Sie was, fragen Sie meine Frau, die weiß es hoffentlich. Das heißt, er selbst hat offenbar entweder keine Lust gehabt zu sagen, was er vorhat, oder er lässt es wirklich auf sich zukommen.
Brigitte Scholtes in Frankfurt, vielen Dank für diese Information. Danke dir.
Gerne.
Wir lesen und hören gerade wieder viel über Meinungsfreiheit in Deutschland. Da kommt einiges zusammen. Bernd Lucke zum Beispiel, der AfD-Gründer, der wurde an der Uni Hamburg niedergebrüllt, als er dort wieder seinen Posten als VWL-Professor antreten wollte. Christian Lindner, der FDP-Chef, der hat erst gar keine Erlaubnis von der Uni Hamburg bekommen, dort aufzutreten. Und dann gibt es eine Allensbach-Studie, die zeigt, dass 2/3 der Deutschen sagen, bestimmte Dinge darf man in der Öffentlichkeit nicht mehr ansprechen. Um bestimmte Themen sollte man besser einen Bogen machen. Islam zum Beispiel oder Patriotismus. Das können wir jetzt alles besprechen mit Bernhard Pörksen. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit öffentlichen Debatten in Deutschland. Ich grüße Sie, Herr Pörksen.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Herr Pörksen, ist die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr?
Nein, so scharf würde ich nicht formulieren. Wir hatten einige Fälle in den letzten Tagen. Sie haben es erwähnt, die Situation in Hamburg, die Beendigung, lautstarke Störung der Vorlesung von Herrn Lucke. Dann die Situation in Göttingen, der Versuch, eine Lesung, und der geglückte, muss man leider sagen, geglückte Versuch, eine Lesung des ehemaligen Innenministers Thomas de Maizière zu verhindern. Und die Absage wieder, die Universität Hamburg angesprochen von Christian Lindner, er dürfe dort nicht sprechen, weil man kein Forum für Parteipolitik finden oder liefern wolle. All das sind Vorfälle, die alles andere als schön sind, die einen liberal gesinnten Menschen verstören müssen, bei der erklärten Nichtsympathie für Herrn Lucke und die von ihm mitgegründete AfD. Aber sie sind kein Indiz, nach meiner Auffassung zumindest, dass die Meinungsfreiheit grundsätzlich Gefahr ist.
Aber ist das nicht ein deutliches Zeichen, wenn man sagt, hier Leute, die sonst ja auch immer an der politischen Debatte teilnehmen, die bekommen hier auf einmal Redeverbot. Die dürfen auf einmal nicht mehr sprechen.
Nein, sie bekommen ja nicht Redeverbot von irgendeiner Institution oder von einer Gruppe von Menschen, die in breiter Hinsicht akzeptiert ist oder Rückhalt hätte in der Bevölkerung. Wenn Sie die Situation in Hamburg betrachten, dann ist die Ablehnung von Christian Lindner, die wird rein formal begründet von der Universitätsverwaltung, die sich erstaunlich wenig positioniert, nach meinem Gefühl. Das kann man kritisieren. Aber die Angriffe oder die Versuche, die Vorlesung von Herrn Lucke zu stören, die kommen von einer kleinen Gruppe von Studierenden. Und ebenso war es ja auch in Göttingen. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man bei der pauschalen Diagnose Meinungsfreiheit in Gefahr, dass man bei der pauschalen Diagnose, so ärgerlich und bedrückend diese Vorfälle sind, nicht aus dem Blick verliert, dass hier kleine, extremere Gruppen, dieses Mal eher von Seiten der Linken, versuchen, jemand das Rederecht zu nehmen. Aber sie sind kein Indiz dafür, dass es gewissermaßen in der Breite der Bevölkerung eine Unterstützung für derartiges gibt. Alle Kommentare, die man in diesen Tagen liest, sind ein Plädoyer dafür, dass man diskutieren, miteinander reden, sich austauschen muss.
Jetzt hatten wir allerdings auch in den vergangenen Tagen eine viel zitierte Studie des Alsbach-Instituts, die kommt zu dem Schluss, dass eine Mehrheit der Deutschen bis zu 2/3 sagt, dass man bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit nicht mehr benennen darf, dass bestimmte Themen als heikel gelten. Zum Beispiel wird da genannt die Flüchtlingspolitik, das Thema Islam oder auch die AfD. Wie kommen die Leute zu dieser Ansicht? Ist das reine Fantasie oder hat das einen echten Boden?
Nein, so würde ich nicht formulieren. Das ist keineswegs reine Fantasie. Aber natürlich gilt es, wenn man sich zu kontroversen Themen äußert, dass man dann Widerspruch bekommt. Also die Flüchtlingsdebatte hat dieses Land polarisiert. Ebenso gibt es andere Reizthemen. Denken Sie ein wenig zurück an die Ukraine-Krise, die Debatte über Thilo Sarrazin oder aktuell über die Klimapolitik. Also das sind polarisierende Themen. Und wer sich da äußert, der muss mit Gegenrede rechnen, der muss mit Widerstand rechnen. Der muss, je nachdem wie er sich äußert, auch damit rechnen, dass er ein Tabu einer größeren oder kleineren gesellschaftlichen Gruppe verletzt. Und die Tatsache, dass man nun Widerspruch erfährt, ist kein Indiz dafür, dass die Meinungsfreiheit im Grundsätzlichen bedroht ist. Sehen Sie, das ist doch ein paradoxes Moment, das wir im Moment beobachten können. So eine Art Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Auf der einen Seite erleben wir in Teilen der digitalen Öffentlichkeit, längst nicht überall, eine total Verwilderung der kommunikativen Sitten, eine Verpöbelung des Diskurses, ungehemmte Hassattacken. Hier kann man, denken Sie an das Kühnerst-Urteil, auch aus den letzten Tagen und Wochen zurück, fast alles ungestraft sagen. Und auf der anderen Seite erleben es Menschen, dass man eben doch auch Kritik erfährt, Widerstand bekommt, wenn man sich nun in einer Weise äußert, die womöglich eben kontroverse Themen berührt oder das moralische Nervenkostüm von anderen Menschen berührt. Aber all dies ist kein Indiz dafür, dass die Meinungsfreiheit in grundsätzlicher Weise bedroht ist. Ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir die erlebbare Polarisierung der Gesellschaft nicht noch einmal wiederholen auf der Ebene der Kommunikationsbeschreibung. Im Moment kursieren ja ganz viele, wenn Sie so wollen, Zerrbilder der kommunikativen Realität, so wie die mittelalterlichen Maler von den fernen Orten und Welten und den fernen Meeren, die sie nicht kannten, so wie sie die mit lauter Ungeheuern und Seewesen ihrer Fantasie ausgestattet haben, so neigen wir aus meiner Sicht im Moment dazu, jede Verletzung von Meinungsfreiheit sofort als Ruin von Meinungsfreiheit und als Gefahr einer Gesinnungsdiktatur und ähnliches mehr, so lauten ja dann die entsprechenden Schlagworte, zu diskutieren. Also ich halte die Diskussion in dieser Form für übertrieben. Sie ist aber ein Indiz für Polarisierung und für eine zunehmende Hysterisierung von Debatten, das ganz gewiss.
Ja, Herr Pörksen, Sie haben da jetzt mehrere Dinge angesprochen, unter anderem auch das Urteil gegen Renate Künast. Vielleicht können wir das kurz einordnen, ein Urteil gegen Renate Künast, die Grünen-Politikerin, die im Internet aufs Übelste beschimpft wurde und wo der Urheber dieser Beschimpfung dann trotzdem vor Gericht völlig ohne Konsequenzen davongekommen ist. Hat viele Leute aufgeregt. Sie haben außerdem gesagt, jetzt gerade, dass bestimmte Positionen Widerspruch auslesen können und dass das nichts Neues ist. Jetzt ist es ja aber ein Riesenunterschied, ob es einfach gegen eine Position Widerspruch gibt, ob oder ob so jemand wie Bernd Lucke eben ganz einfach seinen Job als VWL-Professor nicht antreten kann, weil er eben niedergebrüllt wird von Studenten.
Da haben Sie völlig recht.
Ich will es mal so sagen. Wäre es nicht durchaus vorstellbar, dass ein, sagen wir mal, AfD-Politiker seine Karriere im Bundestag beendet und sich auf mehrere Jobs bewirbt in der freien Wirtschaft und dass sich dieser Politiker oder diese Politikerin dann sehr schnell einer Situation gegenüber sieht, wo sie oder er bemerkt, ich kriege mit diesem Lebenslauf keinen Job mehr, weil mich als AfD-Politiker, egal wie ich mich geäußert habe, niemand mehr haben möchte?
Das kann ich nicht beurteilen. Also es gibt sicher ganz unterschiedliche Arbeitgeber. Vielleicht freut sich auch der ein oder andere über einen AfD-Kandidaten. Und natürlich muss man auch sagen, also die Kritik an Herrn Lucke kommt ja nicht aus dem Nichts. Der hat eine Partei gegründet, die nun, das sagt er selbst und bestätigt er selbst, jede Menge Extremisten eine Heimat bietet und die sich mit jedem neuen Vorsitzenden von Lucke zu Petri, von Petri zu Gauland, sich mit jedem neuen Vorsitzenden immer weiter radikalisiert.
Bernd Lucke war aber auch nur das eine Beispiel. Sie haben ja Herfried Münkler genannt und Christian Lindner ebenfalls. Das sind ja jetzt durchaus nicht Leute, bei denen man sagen würde, das sind extreme Positionen,
die sie vertreten. Nein, unbedingt. Ich sage nur, wir müssen aufpassen, dass wir diejenigen, die in dieser aus meiner Sicht vollkommen falschen, illiberalen Weise Veranstaltungen stören oder Andersdenkende niederbrüllen, dass wir diejenigen nicht gewissermaßen allzu repräsentativ nehmen und glauben, sie repräsentierten nun breite Teile der Gesellschaft.
Was bringt Sie zu dieser Schlussfolgerung, dass das nicht der Fall ist?
Das sind kleine, in der Regel extreme Gruppen, die in dieser Weise vorgehen. Wenn Sie an Hamburg denken, waren das, wenn man die Zeitungen studiert, 15, 30 Leute, die da in besonderer Weise aktiv waren und die Veranstaltung verhindert haben. Das ist ja eine empirische Frage, die lässt sich klären. Es wäre sehr interessant, wenn der Aster der Universität Hamburg hinginge und eine Umfrage, eine repräsentative Befragung unter Studierenden durchführen würde, wie eigentlich die Sache einzuschätzen ist. Und ich bin der Auffassung, dass die kleine Gruppe derjenigen, die diese Veranstaltung nicht stattfinden lässt, die diese Vorlesung verhindert, was ich wie gesagt für falsch halte, dass diese kleine Gruppe in keiner Weise repräsentativ ist für die Mehrheit der Studierendenschaft, die entweder sich gar nicht für dieses Thema interessiert oder aber doch eine andere, im Zweifel auch differenziertere Position hat.
Und was
also, das Problem ist in dieser unter den gegenwärtigen Bedingungen einer großen Gereiztheit. Wir achten viel zu sehr auf die Lauten. Wir achten viel zu sehr auf die maximal Brüllenden und auf diejenigen, die die Norm verletzen. Und wenn wir die kommunikative Realität in diesem Land betrachten, dann ist die hochgradig verschieden und hochgradig vielgestaltig. Es gibt sehr viel Wertschätzung, es gibt sehr, sehr viel Hass. Es gibt das Bemühen um echte Auseinandersetzung und es gibt diejenigen, die meinen, wie gesagt, das ist falsch, sie könnten eine solche Vorlesung oder müssten eine solche Vorlesung verhindern.
Wenn wir jetzt noch mal kurz wegkommen von der Vorlesung und zu dem allgemein häufig zitierten Problem, was sagen Sie denn, wenn Ihnen jemand sagt, Herr Pörksen, es ist einfach so, ich kann in der Öffentlichkeit meine Meinung über Muslime oder über Familienfragen, über Frauen, über Sprache, über zum Beispiel gendergerechte Sprache. Ich kann solche Themen in der Öffentlichkeit nicht mehr ansprechen, weil ich dann gleich Probleme bekomme. Was sagen Sie?
Dann würde ich sagen, ja, lassen Sie uns doch konkret werden. Schauen wir uns das einmal an. Um welchen Satz, um welche Äußerung geht es im Konkreten? Und natürlich mag es extreme Formen von Hypersensibilität und unnötiger Verfolgung von einer womöglich einfach so blöd dahergesagten Äußerung geben. Aber es kann eben auch sein, dass dieses Reden über Frauen oder über den Islam, all dies jetzt in Anführungsstrichen zu denken, dass das eigentlich eine Chiffre ist, um womöglich, das wäre das andere Extrem, eine hasserfüllte Position zu vertreten. Und dass man da Kontra bekommt, dass man da Widerspruch bekommt, ist im Letzten eine gute Nachricht. Das heißt, ich glaube, man kommt der kommunikativen Realität nur auf die Spur, wenn man wirklich ganz konkret schaut, was ist der Einzelfall, was ist die einzelne Geschichte, was ist der Satz, den jemand sagt und den er für wunderbar hält und für den er jetzt leider jede Menge Kritik oder auch Widerspruch passiert. Und im Konkreten kann man dann entscheiden, ist aus meiner Sicht diese Behauptung, man werde hier diskriminiert, nur weil man eine andere Auffassung habe, berechtigt oder ist sie nicht berechtigt? Und doch, in einer Hinsicht steckt natürlich in der jetzigen Diskussion auch eine Chance. Ich glaube, man muss Abschied nehmen von der sofortigen, pauschalen Verdächtigung des anderen und auch von der sofortigen und pauschalen Beschreibung unserer Kommunikationsrealität. Das halte ich für ganz entscheidend.
Bernhard Pörksen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Bernhard Pörksen war das, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Das war's für heute hier bei Der Tag im Deutschlandfunk. Kritik und Feedback bitte gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.